Mensch, Potenzial, Technologie.
Thomas Brendle ist ein erfahrener Serienunternehmer und Visionär, der sich in der Schweizer Startup-Szene einen Namen gemacht hat. Als Gründer und CEO der Run My Accounts AG führte er das Unternehmen bis zum erfolgreichen Verkauf im Jahr 2021. Thomas Brendle startete seine Karriere nach dem Studium der Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaft. Schon früh zeigte sich seine Affinität zu Technologie und Unternehmertum. Vor der Gründung von Run My Accounts war Thomas Brendle bereits am Aufbau mehrerer erfolgreicher Startups beteiligt, unter anderem beim SMS-Software-Provider Minik AG, wo er wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensführung, Produktentwicklung und Markteinführung sammelte. Er arbeitete dazwischen auch in Großunternehmen wie IBM und als Unternehmensberater. Mit Run My Accounts revolutionierte er den Treuhandmarkt mit einer Lösung für automatisierte und benutzerfreundliche Buchführungsprozesse. Seine Umsetzung einer effizienten, cloudbasierten digitalen Buchhaltungslösung für Startups, KMU und Gemeinden war seinerzeit weit voraus. Unter seiner Führung wuchs Run My Accounts schnell und gewann zahlreiche Kunden in der Schweiz und Deutschland. Run My Accounts holte diverse Auszeichnungen wie den Red Herring Award, Best of Swiss Web Award und den Swiss ICT Award. Zudem war Run My Accounts unter den Top 100 Startups gelistet. Thomas Brendles visionärer Ansatz und seine Fähigkeit, ein starkes Team aufzubauen, trugen maßgeblich zum Erfolg des Unternehmens bei. Im Jahr 2021 verkaufte er Run My Accounts erfolgreich an Infonica, deren Schweizer Geschäftsführung er bis Ende 2023 verantwortete. Seither konzentriert sich Thomas Brendle auf neue unternehmerische Herausforderungen und begleitet innovative Startups als Coach und als Investor. Daneben präsidiert er der Swiss Fintech Association, welche er vor über 10 Jahren mitgegründet hat. Herzlich willkommen, Thomas Brendle, beim Swiss Capricorn Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, Tommy, ich muss dir erst nochmal Glück wünschen. Du hast auch bei mir den Award gewonnen für die längste Einführung. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Du hast ja doch schon einiges gemacht in deiner Karriere.
Das ist so, ja.
Tommy, wie bist du das erste Mal in deinem Leben mit der digitalen Welt in Verbindung gekommen? Kannst du mir darüber was sagen?
Es kommt natürlich darauf an, was digitale Welt genau heißt. Also ich glaube, als Kind habe ich zuerst mal diesen orangen Nintendo Donkey Kong auch zu Weihnachten erhalten und habe mich damit sehr intensiv beschäftigt. Später habe ich mal einen Computer, so einen Casio-Computer bekommen mit so einem Einzeilen-Display, wo man programmieren konnte. Damit habe ich Basic hieß es natürlich damals gelernt. Die erste Digitalkamera habe ich, glaube ich, 1999 gehabt, wo ich dann meine Ferien in Farbe und digital festhalten konnte.
Was hat dich denn dann motiviert, unternehmerisch aktiv zu werden? Du warst ja schon sehr früh auch Unternehmer.
Genau, also ich glaube, Unternehmertum ist bei uns Familiensache und wir scheinen das etwas im Blut zu haben. Schon meine Großeltern, die hatten zuerst in Zürich und dann in Erlenbach eine Bäckerei gegründet. Meine Eltern haben die übernommen und weiterentwickelt und waren immer sehr unternehmerisch veranlagt. Und das hat wahrscheinlich mein Bruder und mich angesteckt, auch Unternehmer zu werden. Ich war dann gänzlich untalentiert bei der ganzen Bäckerei und beim Backen und auch beim Kochen. Und so haben dann meine Eltern die Bäckerei verkauft, als sie gemerkt haben, dass es da keine Hoffnung gibt, dass ich ein Nachfolger werden könnte oder ein guter Nachfolger werden könnte. Auch mein Bruder ist Serial Entrepreneur und hat einige sehr erfolgreiche Firmen, wie die Chimpy zum Beispiel, gegründet. Also im Unternehmertum liebe ich halt diese völlige Freiheit zu haben und eben auch gleichzeitig die volle Verantwortung zu spüren. Ich kann meine eigenen Ideen verwirklichen und vor allem etwas bewegen. Ich habe ja auch im Großunternehmen gearbeitet und habe dann da erlebt, dass es natürlich etwas politischer ausgerichtet ist, dass die Entscheidungen von den Vorgesetzten abhängig sind. Und auch wenn ich einen tollen Job mache, wenn es der Firma schlecht geht oder man überlegt, in die umzustrukturieren, dann bin ich vielleicht einfach weg. Und das hat man natürlich als Unternehmer etwas besser im Griff. Man kann das Unternehmen, wenn es Veränderungen auf dem Markt gibt, kann man es adaptieren. Natürlich ist man immer auch von Kunden abhängig, von Mitarbeitern und Lieferanten, das ist klar. Aber damit kann man eigentlich umgehen, hat das dann wie selber im Griff.
Also ich habe das schon früh in der Familie auch im DNA gehabt, dieses Unternehmertum. Also du bist da scheinbar sehr geprägt worden. Und was du liebst, ist diese Verantwortung, die Freiheit, etwas zu bewegen und Ideen zu verwirklichen.
Ja.
Du hast ja dann später die Minik dich beteiligt oder auch mitgegründet, dein erstes Unternehmen. Und das hast du zweimal verkauft. Was ist denn da genau passiert?
Genau, also ich war da CFO und ich habe das mit ein paar Kollegen aus der Sekundarschule, also sogar mit einem Freund aus dem Kindergarten, bin ich da eingestiegen. Und vor dem Höhepunkt der New Economy Blase haben wir die Minik an eine börsenkotierte Firma verkauft. Und nach dem Platzen der Dotcom-Blase ging das dann etwa noch ein Jahr und dann war es dann sehr schwierig mit dieser Firma. Die ging letztlich Konkurs. Also die Käuferfirma, die ging Konkurs und die hatten auch das ganze Geschäftsmodell schon ziemlich stark verändert, dieser Firma, die wir damals verkauft hatten. Und wir hatten dann eben nach ungefähr einem Jahr die Möglichkeit, einen Management-Buyout zu machen und die Firma für 1 Euro zurückzukaufen. Jetzt klingt das natürlich sehr einfach, doch eben diese Firma war vom Käufer sehr stark heruntergewirtschaftet worden. Es gab hohe Schulden, die wir übernehmen mussten, auch sehr hohe Kosten. Mehrjährige, sehr defizitäre Verträge, die wir noch finanzieren mussten. Und so es war eigentlich wirklich ein sehr, sehr mutiger Schritt, diese Firma zurückzukaufen und auch mit sehr hohen Risiken für uns verbunden damals. Aber es ist uns gelungen, die Firma zu retten. Und dann ging es wieder aufwärts. Und ja, als es wieder aufwärts ging, da hatten wir das Glück, dass wir 50% der Aktien an der Nasdaq kotierte Firma verkaufen konnten. Und später ist dann ein Schweizer Telco gekommen und hat dann eigentlich die Firma ganz zu 100% übernommen, weil er sich anders strategisch ausrichtete und eben diese SMS-Technologie, die wir hatten, unbedingt intern haben wollte.
Kann es auch sein, dass ihr Glück mit dem Timing hattet?
Absolut, ja, klar. Also ich glaube, wir waren wirklich ein wahnsinnig gutes Team damals mit sehr visionären Ideen und wir waren wirklich Pioniere in dem Bereich und das hat einfach super gut funktioniert.
Ich habe in deiner Biografie auch gelesen, dass du mal 5 Jahre bei IBM gearbeitet hast zwischen deinen unternehmerischen Tätigkeiten. Kannst du ein bisschen diesen Kontrast nochmal beschreiben, wie das für dich war, wie du es erlebt hast?
Ja genau, ich war bei IBM und das habe ich auch sehr bewusst gewählt. So nach den ersten Berufserfahrungen in diesem chaotischen Startup war das, wollte ich auch mal sehen und lernen, wie eine große Unternehmung organisiert und funktioniert und wie man eben wirklich eine Unternehmung gut strukturiert. Und das wollte ich erleben. Und also bei eben der Minik hat mir eigentlich niemand mit großer Erfahrung, wie man eine Firma gut organisiert, waren alle sehr jung. Und eben diesen Aspekt wollte ich miterleben. Und deshalb habe ich mich dann 4 bis 5 Jahre etwas zusammengenommen und es ist mir nicht immer alles leicht gefallen, aber ich habe die Erfahrung war sehr gut und lehrreich und ich habe da natürlich auch viele interessante und gute Leute gefunden, mit denen ich teilweise heute noch Kontakt habe. Aber das ist natürlich völlig was anderes, aber für mich war es eigentlich auch eine gute Erfahrung. Aber ich wusste schon ziemlich zu Beginn, dass ich dann irgendwann mich wieder mal selbstständig machen werde und dieser Corporate-Welt entfliehen werde.
Was konntest du denn lernen, so wenn du mal einen konkreten Beispiel nennst, aus dem Riesen, dem Tanker IBM?
Also ich glaube, ich hatte da so die ersten Ansätze, wie halt Unternehmensprozesse funktionieren, wie die Arbeitsteilung besser funktioniert, halt mal wirklich einen Chef zu haben, der einen professionell managt. Mitarbeiterbeurteilungen, also ganz viele, viele Aspekte, die wir so natürlich nicht in dieser ja, diesen Umfang eigentlich in diesem kleinen Unternehmen implementiert hatten, weil uns auch die Erfahrung fehlte oder weil es vielleicht auch gar nicht notwendig war in der Firmengröße, die wir hatten.
Was denkst du denn, was für eine Persönlichkeit benötigt es, um als Unternehmer erfolgreich zu sein?
Ich denke, das kommt sehr darauf an. Es gibt sicher verschiedene Unternehmerpersönlichkeiten, aber bei mir jetzt aus eigener Erfahrung auf mich zurückgeführt, gab es sicher verschiedene Punkte. Also vielleicht das erste ist Durchhaltewillen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil es läuft ja nicht immer alles gut. Und einmal lagen wir zum Beispiel bei RunMyAccounts mit unseren Wachstumsprognosen total falsch. Wir hatten viel weniger Kunden als prognostiziert. Und ich musste mir dann, weil wir uns kostenmäßig halt nach den vielen Kunden ausgerichtet hatten, viele Mitarbeiter eingestellt hatten, konnte ich mir dann während 6 Monaten keinen Lohn zahlen. Und ich war dann letztlich auch gezwungen, die Hypothek auf meinem Haus zu erhöhen, ziemlich signifikant, um dann das Geld in die Firma zu investieren und so die Firma zu retten. Oder? Und an seinen Moment, da muss man schon sehr an die Idee glauben, und das wirklich auch durchhalten wollen, damit man solche Dinge tut. Dann sicher auch Optimist zu sein. Also positives Denken ist natürlich ganz wichtig. Das sowohl gegenüber Mitarbeitern als auch Kunden ausstrahlen, damit man diese Aufbruchstimmung auch beibehält. Und da ist es natürlich immer gut, wenn man Erfolgserlebnisse kommuniziert und nicht die fehlenden Features. Also wenn man ein Startup baut, da gibt es ganz viele Dinge, die am Anfang fehlen, aber da sollte man sich nicht so drauf fokussieren, sondern auf das, was man hat und auf das, was man bauen möchte. Aber da ist es auch sehr wichtig, dass man glaubwürdig bleibt. Also ich würde nie irgendwas verkaufen, dass ich weiß, dass ich das nicht umsetzen kann. Also auch Lügen geht gar nicht, oder? Das ist ganz klar. Aber man muss schon optimistisch sich verhalten, weil sonst kommt man nicht vom Fleck mit einem Startup. Gleichzeitig vielleicht der dritte Punkt, realistisch zu bleiben. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man einfach nur ein Träumer ist, sondern man muss mit beiden Füßen auf dem Boden stehen, der Realität ins Gesicht schauen, ohne aber eben die Vision auch zu vernachlässigen und im richtigen Moment auch durchzuhalten. Das ist natürlich eine Gratwanderung. Und dazu braucht es realistische Businesspläne, die man ausgearbeitet hat mit Budgets, vielleicht mit Szenarien. Also wir haben immer Budgets mit Szenarien gebaut, wo man sicher auch aus diesem Learning, wo wir mal nicht so viele Kunden hatten oder hinzugewonnen hatten, damit man auch das simulieren kann, was passiert, wenn es nicht so läuft, wie man denkt und wie lange kann man dann noch durchhalten und was muss man allenfalls tun, um mit dieser Situation dann zurechtzukommen. Oder eben auch gute Steuerungstools wie KPIs, die man laufend aktuell hält und auswertet, das erachte ich als sehr entscheidend.
Also ein Durchhaltewillen, ein Glaube an die Idee, Optimist sein, diese Aufbruchstimmung ausstrahlen an Mitarbeiter und Kunden, gleichzeitig eben diese Glaubwürdigkeit haben und realistisch sein, diese Gratwanderung zwischen Realismus und ohne die Vision zu verlieren und dann konkret auch KPIs, Steuerungstools implementieren.
Richtig? Ja, genau, damit man das einfach überwachen kann.
Dann würde ich gerne dich noch einmal fragen, Tommy, was sind denn so die Herausforderungen beim Aufbau des Unternehmens, wenn es um die Skalierung geht? Man hat ja immer so diese Anfangsphase, aber dann geht es ja dann so doch in diese Wachstumsphase. Wie hast du das denn erlebt?
Ja, also ich glaube, ganz entscheidend ist, dass man so wie ein Unternehmenssystem entwickelt. Es muss möglich sein, dass man führen kann und Arbeiten delegieren kann und diese auch kontrollieren kann. Also wie eine Toolbox hat, die einen bei der Führungsarbeit und der Entwicklung des Unternehmens unterstützt. Und also vielleicht kann ich da auch ein Buch empfehlen. Ich habe diesen Sommer Traction, Get a Grip on Your Business von Gino Wickman gelesen. Er hat eigentlich dieses Entrepreneurial Operating System, EOS, entwickelt. Und das finde ich einen wirklich super Ansatz, um eine Firma strategisch und systematisch auch zum Erfolg zu führen. Und ich habe dann eigentlich rückwirkend gesehen, dass wir bei RunMyAccounts sehr vieles sehr ähnlich gemacht hatten wie in diesem Entrepreneurial Operating System oder vielleicht auch erst über die Zeit halt gelernt hatten, wie das Ganze funktioniert, auch über Inputs von außen teilweise, andere Bücher, die ich vielleicht gelesen habe oder Ideen, die wir generiert hatten. Aber ja, eigentlich kommt dieses System, was wir zusammen da entwickelt haben bei Run My Accounts, diesem EOS sehr nahe. Und hätte ich das Buch früher gelesen, hätte ich sicher davon profitiert. Dann ein weiterer wichtiger, also ganz entscheidender Punkt bei uns war es eben auch, Prozesse zu entwickeln, damit diese Arbeitsschritte, die wir haben, effizient waren, skalierbar wurden. Und damit, aber diese Prozesse mussten auch von den Mitarbeitern getragen werden und weiterentwickelt werden. Und wir haben da einen Qualitätsmanagement-Ansatz mit ISO 9001 haben wir da eingeführt, und das hat uns sehr geholfen, eben unsere Prozesse ständig zu überwachen und zu verbessern, damit wir weiterkommen. Dann vielleicht noch ein Ansatz, den ich auch immer verfolgt habe, es war so der Lean Startup Approach. Auch da kam das Buch erst einige Zeit nach der Gründung von Run My Accounts heraus, soweit ich informiert bin. Aber wir haben eigentlich die Firma ganz ähnlich entwickelt, und wir waren einfach, also wenn wir neue Features bauten, dann waren wir dazu überhaupt mal, also bevor wir uns entschieden haben, was Neues zu machen, haben wir natürlich mit den Kunden geredet, was braucht ihr, was möchtet ihr gerne haben, und haben dann eigentlich aus diesen Ideen diese vier Features rausgefiltert, und wir haben dann in kurzen Sprints diese Features entwickelt oder auch die Dienstleistungen entwickelt und sind immer wieder auf unsere Kunden zugegangen und haben denen gezeigt, wie sich das so jetzt anfühlt, und haben deren Input eingeholt. Und so konnten wir halt sehr effizient und auch sehr schnell mit tiefen Kosten uns weiterentwickeln und natürlich so auch die Anforderungen unserer Kunden sehr präzise erfüllen. Und das hat uns natürlich sehr viel gebracht. Also ich kann nur empfehlen, so in kurzen Zyklen zu arbeiten, nicht so eine große Idee über ganz lange Zeit verfolgen und dann erst später auf den Markt zu gehen, sondern wirklich laufend mit den Anspruchsgruppen zu kommunizieren und Dinge auszuprobieren. Und man sieht dann sehr oft, dass sich das ganz anders entwickelt, als man das eigentlich ursprünglich sich vorgestellt hat, aber natürlich wirklich zum Besseren.
Und das Feedback auch vom Kunden gezielt einsetzen, weil das ist ja die Information, die man auch vom Markt bekommt, und das dann implementieren ins Produkt oder in die Entwicklung.
Ja, genau. Also, wir haben auch regelmäßige Kundenbefragungen gemacht. Mhm. Das Problem war dann eigentlich, dass wir derart viel Feedbacks und so viele Wünsche erhalten hatten, dass wir also niemals alles hätten erfüllen können, also nicht in der Firmengröße, die wir hatten. Aber wir waren auch gezwungen, halt sehr selektiv vorzugehen und diese Top-Wünsche zu nehmen und einzubauen. Und ja, das ist also mindestens, wenn man diesen Ansatz hat bei diesen Features, die man dann auswählt, oder bringt das sehr viel, aber natürlich so in der Gänze ist es sehr herausfordernd, mit so vielen Wünschen und auch umzugehen.
Also ein Unternehmenssystem entwickeln, Prozesse entwickeln und dann Arbeit delegieren, was ja auch vielleicht am Anfang nicht immer so einfach ist, und Mitarbeiter Verantwortung auch übergeben und gleichzeitig aber eine Führungsstruktur zu entwickeln.
Ja, genau. Mhm. Das ist das eine, oder? Mhm. Und dann glaube ich auch, dass also die Herausforderung, eben, ich habe es auch schon gesagt, Rückschläge, das kommt beim Unternehmen. Leider läuft es beim Startup nicht immer schön gleichförmig, linear nach oben oder sogar exponentiell, wie man das sich so wünscht. Bis eine Firma funktioniert, ist das eigentlich wirklich ein wilder Ritt, und man ist immer wieder mit Rückschlägen konfrontiert, sei es im personellen Bereich oder auch bei Kunden oder bei gewissen Softwareproblemen und so weiter. Aber vielleicht ein Beispiel, das ich nennen kann, das wirklich für mich sehr eindrücklich war damals. Ich hatte einen Vortrag an einer Konferenz mit 400 Treuhändern zum Thema Digitalisierung, und das war etwa vor 13, 14 Jahren oder so. Und das Ziel war natürlich, die Lösung unter den Treuhändern bekannt zu machen und dann auch zum Einsatz zu bringen. Aber ich habe dann eigentlich schnell einsehen müssen, dass wir viel zu früh waren auf dem Markt mit unserer Geschäftsidee, mindestens für die Treuhänder. Und während dieses Vortrags haben mich 800 Augen angeschaut und angestarrt, wie ich ein Außerirdischer wäre. Und es gab dann eigentlich am Gegenschluss, ich habe dann gefragt, gibt es irgendwelche Fragen? Und es gab eine Wortmeldung und dann stand so ein Treuhänder auf. Und der hat dann dem Publikum geraten, von diesen Cloud-Zeugs wirklich fern zu bleiben. Das sei viel zu gefährlich und kein normaler Mensch würde je seine Buchhaltungsdaten in die Cloud reinspeichern. Das sei viel zu riskant und wegen Privacy-Problemen und so, davon können wir nur abraten. Und wir haben es natürlich dann weiter probiert, aber irgendwann mussten wir einfach einsehen, dass wir wirklich zu früh waren und dass also unsere Lösung auf dem Treuhandmarkt keine Chance hatte. Und wir waren dann gezwungen, ein Pivot zu machen, der eigentlich ein Gesamtangebot direkt für Unternehmenskunden abgebildet hat, das eben auch eine Treuhanddienstleistung beinhaltete. Und das, also im Rückschläge gibt es viele, aber das ist einfach ein Beispiel. Es läuft leider nicht immer so, wie man sich das so vorstellt. Aber man muss daraus lernen und das dann halt positiv umsetzen können.
Wie hast du es denn geschafft, eine Mission, eine Vision zu kreieren, der die Mitarbeiter und die Kunden folgen?
Also die Vision von Run My Accounts war wirklich ein ganz wichtiges Ding, das uns immer begleitet hat, eigentlich seit oder sogar vor der Gründung schon, bis ganz zuletzt. Und das Ziel von Run My Accounts war es, immer die Buchhaltung in die digitale Welt zu transformieren. Nicht einfach der Digitalisierung wegen, sondern um die Verarbeitung wirklich grundlegend umzugestalten und effizienter zu machen. Also die Idee war nicht einfach ein Papierprozess zu digitalisieren und dann einfach so weiterzumachen mit digitalen Belegen, wie man vorher Papier gehabt hätte, sondern eigentlich diese Chance der Digitalisierung radikal zu nutzen und unter den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung umzugestalten, damit eben dank der Digitalisierung die Buchhaltung sehr viel effizienter wurde, für den Kunden transparenter und dann auch einfacher zu bedienen. Und ich glaube, im Gegensatz haben das viele Treuhänder ganz anders gemacht. Oder die haben einfach eben anstelle von Papier haben die digitale Belege gemacht. Und sie hatten eigentlich immer noch hatten zwar einen digitalen, aber immer noch diesen gleichen alten, altbackenen Prozess wie vorher. Und das hat einfach, das bringt nicht viel, oder? Und wir haben wirklich diese Digitalisierung komplett zu unserem Nutzen eingesetzt. Und daraus kam dann eigentlich die Vision, wir machen heute die Buchhaltung der Zukunft. Und eben der Kunde sollte dank Digitalisierung viel weniger mit dieser lästigen Buchhaltung, also Buchführungsarbeit zu tun haben. Also eigentlich nicht, im Optimalfall nichts damit zu tun haben, aber dennoch immer tagesaktuell und qualitativ hochstehende Zahlungen zur Verfügung haben, das Ganze online einsehen können mit intuitiven Reports, die er halt als Unternehmer auch versteht und deuten kann, also auch als Nicht-Buchhalter. Und dann der dritte Faktor, dank Effizienzgewinn halt die Buchhaltung so günstig wie nur möglich zu produzieren, damit um auch die Ambition für den Kunden zu erfüllen, dass er sich eben auf seine Kernkompetenz fokussieren soll und das tun soll, was wirklich wichtig ist, damit er sein Business entwickeln kann. Und da soll er sein Geld einsetzen und nicht für die Administration. Und auch nicht am Wochenende und schon gar nicht am Wochenende noch Buchhaltung nachzuführen. Das sind natürlich oft die vermeintlich einfachen Versprechen all dieser Tools, dass das ja ganz einfach funktioniert und so. Aber machen muss man es ja trotzdem. Und das wollten wir eben nicht, dass unsere Kunden die Buchhaltung machen, sondern dass sie einfach die konsumieren können und damit einfach ein Steuerungsinstrument in der Hand haben, um ihre Unternehmung zu führen.
Wie bist du denn darauf gestoßen, dass die Vision derart wichtig für dein Unternehmen sein soll, also diese Vision Buchhaltung der Zukunft, Buchhaltung digital zu transformieren?
Also wir haben ja vorher schon eben kurz von dieser Firma Minik gesprochen. Und dort habe ich eigentlich, ich habe das dort wirklich gelernt, wie das funktioniert. Und zwar hatte der CEO von der Minic, der Mike Haggy, der hat ein extrem starkes Charisma. Und die Mitarbeiter sind ihm einfach gefolgt. Es hatte schon beinahe was Sektiererisches, wobei man das überhaupt nicht negativ, ich möchte es nicht negativ ausdrücken, aber der hat einfach eine unglaubliche Gabe. Und er hat es damals eigentlich bereits 1999 geschafft, ein Bild der Zukunft des Internets auf dem Handy zu kreieren, das sehr visionär war und alle inspiriert hatte. Und das ganze Team hat dann mit vollem Einsatz Tag und Nacht an dieser Vision und gearbeitet, wollte das, dieses Bild in die Realität umsetzen. Und natürlich konnte man da im 99 auch noch sehr viel bewegen, weil dieser Markt hat noch gar nicht richtig existiert oder war ganz am Anfang. Und ich habe dann eben selber erlebt, wie gut dass dieser Ansatz mit dieser Vision funktioniert. Und habe das dann auch für mich adaptiert und vielleicht auch für meine Persönlichkeit. Ich bin nicht so eine charismatische Führungspersönlichkeit und ich konnte dann auch den Fokus halt weg von mir auf die inspirierende Vision leiten. Die Mitarbeiter haben dann nicht für mich gearbeitet, sondern für die Vision und oder für die Umsetzung der Vision. Und das hat dann letztlich eigentlich ähnlich gut funktioniert.
Ich würde gerne mal über Talentgewinnung fürs Unternehmen sprechen, gerade wenn man jetzt ein Unternehmen ist, was nicht so eine enorme Tragweite oder Reichweite im Markt hat oder Bekanntheitsgrad. Wie bist du damals damit umgegangen? Wie hast du Talente gewonnen fürs Unternehmen?
Also auch da denke ich, dass diese Vision, die wir hatten, sehr entscheidend war. Also gerade für unsere Zielgruppe, der jungen digitalen Mitarbeiter, Buchhalter und Treuhänder, denke ich, waren wir schon wie ein Leuchtturm in der Branche. Und wer wissen wollte, wie digitale Buchhaltung wirklich funktioniert, oder auch wenn da in dieses Pioniertum einsteigen wollte, der musste, also der kam nicht um einen Job bei uns herum. Und das hat auch gezeigt, dass in Zeiten, wo andere Treuhänder eben kaum mehr noch Personal gefunden hatten, weil in dieser Treuhandbranche herrscht nach wie vor ein extremer Fachkräftemangel. Es ist ganz, ganz schwierig, überhaupt Leute zu finden. Haben wir immer noch im Laufen gute Bewerbungen erhalten. Aber es war auch nicht einfach, erfahrene Treuhänder in der Buchhalter einzustellen bei uns. Oftmals haben natürlich Buchhalter eine genaue Vorstellung, wie diese Buchführung auszusehen hat. Und sind dann eigentlich hat es gezeigt, dass viele einfach wenig flexibel waren, sich auf unsere Prozesse einzulassen, die natürlich völlig anders waren als in dieser Papierwelt. Also viele Buchhalter, also mindestens damals noch, sehen eigentlich ihre Arbeit so einen Stapel von Belegen in eine für sie gewohnte Buchhaltungssoftware einzutippen und dann auch den Belegstapel alphabetisch in Ordnern einzuordnen. Und zu schauen, dass diese Konten alle schön aufgehen und so. Das ist so die typische Buchhaltungsarbeit. Und das lief natürlich bei uns total anders. Und wir mussten auch die Richtigen dann finden, die eben die genügend flexibel waren, auch um mit unseren Systemen und Prozessen zu arbeiten. Und das war auch der Grund, dass wir viele Praktikanten eigentlich eingestellt hatten und Quereinsteiger rekrutiert hatten, die über die Jahre, die wir dann über die Jahre selber intern, aber auch extern ausgebildet haben und weiter befördert haben. Und so konnten wir eigentlich wirklich Leute, neue Mitarbeiter, quasi Quereinsteiger formen und so hat ein perfekter Match eigentlich stattgefunden. Wir haben diese Mitarbeiter, wir konnten die halt wirklich bei uns richtig gut einfügen. Und das war für sie auch eine sehr dankbare Sache, weil sie sich halt dann schnell weiterentwickeln konnten, was völlig anders machen konnten, als sie früher gemacht haben. Und das hat sie auch sehr gereizt. Also ich glaube, es war wirklich ein perfekter Match in dieser Beziehung.
Also wenn du jetzt sagen würdest, wie man am besten Mitarbeiter hält, also wäre das auch so ein Faktor, um gute Mitarbeiter zu halten, was du jetzt eben genannt hast, was gibt es denn noch für Dinge, wie man gute Mitarbeiter halten kann oder wie man auch attraktiv für Mitarbeiter sein kann, auch wenn vielleicht mal vom Nachbarn ein gutes Angebot kommt?
Also ich glaube, auch da gibt es ganz viele Faktoren. Für mich eigentlich der fast der wichtigste ist, dass man eben die Mitarbeiter auch mit einbezieht und also in die Gesamtentwicklung der Firma und jeder, egal ob er Praktikant ist oder Geschäftsleitungsmitglied, wenn er eine Idee hat, dann ist es ganz wichtig, dass er diese auch einbringen kann und dass er merkt, hey, ich werde gehört und dass es auch Beispiele gibt, wo diese Dinge auch umgesetzt wurden. Und ich glaube, das kulminiert so vielleicht bei der, wie wir diese Prozesse dann auch designt haben bei uns in der Firma. Und zwar ich hatte das Problem bei einer Firmengröße von ungefähr 7 Mitarbeitern, da standen einfach ständig sicher 3 Mitarbeiter Schlange vor meinem Pult und wollten irgendwas wissen. Und ich wusste natürlich, so kann das nicht weitergehen, oder? Weil da ist was falsch, das funktioniert so nicht. Und dann haben wir eines Nachmittags, sind wir mit Post-its und Stiften bewaffnet ins Sitzungszimmer gegangen. Und dann musste jeder Mitarbeiter jede einzelne Tätigkeit, die er in der Firma macht, auf ein Post-it schreiben. Also ein Beispiel ist zum Beispiel ein Verkaufsgespräch, Belege zu buchen, eine Zahlung in C-Banking hochzuladen, ein Jobinterview zu führen und so weiter. Also ganz viel, da kamen natürlich unglaublich viele solche Tätigkeiten zusammen, Hunderte, vielleicht 500, ich weiß nicht mehr genau. Und wir haben dann zusammen diese Post-its in 21 Cluster gruppiert. Und als wir damit fertig waren, habe ich dann gefragt, welche 3 Clusters auswählen. Und dann haben wir diese verteilt und dann haben wir die Aufgabe gestellt, dass in 3 Wochen wir wieder zusammenkommen möchten und dass diese 3 Clusters dann in so ein vorgegebenes Prozessschema umgesetzt waren. Und das hat sich dann herausgestellt, diese Clusters sind eigentlich unsere Prozesse. Und jeder Mitarbeiter hat dann eben eigentlich wie 3 Prozesse zu bearbeiten. Und dann haben wir nach 3 Wochen wieder getroffen. Jeder hat seine 3 Prozesse vorgestellt. Da gab es natürlich noch einige Zeit darüber hinaus diverse Diskussionen und Anpassungen an diese Prozesse, bis wir die zusammen verabschiedet hatten. Aber dann war es eigentlich so, dass eben fortan hatte dann jeder Mitarbeiter hatte 3 Prozesse, für die er endgültig verantwortlich war. Und ab dann mussten sie ja auch nicht mehr bei meinem Pult anstehen, sondern sie wussten dann immer, wo sie hingehen müssen, wenn sie ein Problem, eine Frage, einen Fehler hatten im Prozess. Und dann haben diese Mitarbeiter nach diese Prozesse wieder angepasst und haben die halt weiter optimiert. Und das gab ihnen einen sehr großen Gestaltungsspielraum und Verantwortung. Und ich konnte so ganz viele Dinge auch delegieren. Und eigentlich war das eine ganz wunderbare Entwicklung in der Firma und ich konnte auch so die Mitarbeiter dazu bringen, eben diese Verantwortung auch wirklich zu übernehmen. Und wir konnten damit eigentlich eine Fehlerkultur auch aufbauen, wo halt alle Fehler gesammelt wurden. Niemand war jemals irgendwie beleidigt, wenn man ihm einen Fehler unter die Nase gehalten hat. Also das haben wir natürlich auch nicht so gemacht, sondern auch diese Fehler gesammelt. Und dann hatte der Prozessverantwortliche die Aufgabe, den Fehler zu analysieren, zu schauen, ist es ein Ausbildungsproblem oder ist es vielleicht ein Problem des Prozessdesigns oder hat unsere Software das nicht richtig gehandhabt oder müsste man die Software erweitern? Und je nachdem hat er halt dann mit den Mitarbeitern gesprochen oder hat halt den Prozess angepasst oder hat ein Ticket geschrieben, um die Software zu verbessern. Und das hat uns enorm weitergebracht. Also die Qualität ist enorm gestiegen und wir hatten dann auch ein skalierbares System, bei dem wir auf dem wir aufbauen konnten und das noch ganz lange gehalten hat oder glaube ich heute immer noch hält in der Firma. Das hat sehr, sehr viel genutzt.
Also die Mitarbeiter mit einbeziehen in die Firma, dass sie gehört werden, Verantwortung übernehmen, diese Fehlerkultur einführen und so dadurch ein skalierbares System schaffen, sodass du nicht immer involviert bist oder die Mitarbeiter Schlange stehen und dich fragen müssen, wie du jetzt den Bleistift spitzt zum Beispiel. Würde ich dich gerne noch fragen, inwiefern verändern sich Geschäftsmodelle beim Wachstum des Unternehmens?
Also ich glaube, auch da sollte der Unternehmer oder ich glaube, ein Unternehmer muss per se immer den Blick offen halten und neue Chancen, auf der Suche nach neuen Chancen sein. Aber also damit der Fokus nicht verloren geht, ist es auch wichtig, dass man die Mission vielleicht an den Lichtern der Sterne ausrichtet und nicht an den vorbeifahrenden Schiffen. Also ich habe das dann manchmal immer wieder auf Konkurrenten auch geschaut, habe mir gesehen, ja, die machen das so, müssen wir jetzt nicht auch so machen. Aber das wäre nicht gut gekommen. Ich glaube, man muss sich wirklich auch differenzieren mit dieser Mission und halt den eigenen Weg gehen, die Dinge anders tun als die anderen. Und da ist es wichtig, dass man diese Mission und diese Vision auch hat. Aber manchmal kommen halt in einen unerwarteten Moment kommen irgendwelche Inputs rein und da muss man auch offen sein, die zu erkennen oder vielleicht diese Chance zu erkennen und danach zuschlagen. Also da gibt es ganz viele Beispiele, die ich nennen könnte, aber ein Thema war die Automatisierung der Bankbuchungen in unserem Prozess. Das hatte ich eigentlich zuerst gar nicht so auf dem Radar. Und wir hatten dafür eine Methode entwickelt, wie wir einfach diese Buchungen, die Zahlungen gerade mitbuchen, waren aber dann immer wieder mit Problemen und Unstimmigkeiten konfrontiert und das hat ziemlich auf die Effizienz gedrückt und auch auf die Qualität. Und dann bin ich irgendwann mal per Zufall auf eine Software gestoßen, die Bankkontotransaktionen herunterladen konnte. Und dank Recherchen ist es mir dann gelungen, Technologien zu entwickeln, welche das Matching zu offenen Positionen automatisch übernehmen konnten. Und ich meine, das klingt jetzt trivial und das hat heute ja jede Buchhaltungssoftware, aber damals war das wirklich nicht so. Das war eigentlich eine rechte Innovation, die wir hatten und die letztlich unsere Effizienz enorm stark geboostet hatte. Also ich glaube, man muss einfach immer offen bleiben, die Augen offen halten und nach Optimierungen suchen. Natürlich gerade in dem Moment auch, wo man irgendwo ein Pionier ist im Markt. Also damals war natürlich im Markt der digitalen Buchhaltung war praktisch nicht entwickelt und wir haben ganz viele dieser Aspekte eigentlich wie selber entwickeln müssen, weil es einfach nichts anderes gab. Wir konnten uns da nicht groß schlau machen bei Konkurrenten, sondern mussten da wie selber vorgehen. Und das entwickeln.
Also seinen eigenen Weg gehen, der Mission und der Vision folgen, Chancen erkennen und immer die Augen offen haben, weil es gibt immer vielleicht neue Opportunitäten auch im Markt.
Ja,
KI ist in aller Munde. Also KI wird die Welt verändern, verändert die Welt. Was denkst du, welche Jobs werden wegfallen, welche werden neu geschaffen und welche bleiben?
Also grundsätzlich sehe ich das als wirklich große Chance. Ich glaube, die Schweizer Demografie, die bewirkt ja, dass gerade in der nächsten Zeit sehr viele Mitarbeiter aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden. Und das verstärkt den Fachkräftemangel noch weiterhin. Und ich kenne das sehr gut, oder, aus der Treuhandbranche, wo man wirklich, wie ich gesagt habe, kaum mehr Mitarbeiter findet oder ausgebildete Mitarbeiter findet. Und ich glaube, da kommt die KI gerade recht, um eben diesen Effekt des Mangels an Fachpersonen im besten Fall etwas abzumildern. Und natürlich, oder, industrielle Revolution haben letztlich auch immer noch dazu geführt, dass wir weiterhin Vollbeschäftigung haben. Also wir haben trotz all dieser industriellen Revolution, durch die wir in der Vergangenheit durchgegangen sind, immer noch Vollbeschäftigung in der Schweiz. Es ist nicht so, dass wir alle unsere Jobs verloren hätten. Vielleicht eben gibt es immer kurzfristige Turbulenzen, wenn der Markt von so einer neuen Technologie getroffen wird. Aber ich glaube, bei der AI-Revolution wird es nicht sehr anders sein als bisher. Und vielleicht, natürlich werden gewisse Berufsbilder und diesmal sicher auch White-Collar-Jobs möglicherweise sich sehr stark verändern. Aber ich glaube, letztlich ist die AI eine Chance, welche die Firma, die Wirtschaft sehr viel effizienter gestalten kann. Und sind nicht alle Berufe gleichförmig von der AI-Revolution betroffen. So, gerade handwerkliche Jobs sind wahrscheinlich eher nicht gefährdet. Und ich glaube auch, dass das bewirken kann, dass handwerkliche Arbeit in Zukunft wieder mehr Wertschätzung erhält und auch die Wertschätzung, die sie verdient. Und ich glaube, deshalb habe ich da eigentlich keine Angst. Und gerade so die repetitive Arbeit, und ich kenne vor allem halt diese Buchhaltungsthemen, wo wir schon auch sehr stark automatisiert hatten, aber natürlich auf einem anderen Niveau noch, als das man jetzt mit ChatGPT eigentlich so kennt, oder? Also ich glaube, da wird sich natürlich ganz vieles auch weiterentwickeln. Das ist eine Riesenchance. Und dass halt diese eher langweiligen, sag ich mal, also langweiligen, repetitiven Jobs dann sich so verändern, dass halt auch interessantere Rollenbilder wieder entstehen können. Und natürlich glaube ich auch, dass die Produktion durch AI sehr viel effizienter werden wird. Da kommt jetzt der Ökonom auch in mir hoch. Also ich denke mal, dass AI sicher preismindernd wirken wird für ganz viele Dienstleistungen. Und wenn es günstigere Preise gibt, dann steigt aber natürlich auch immer die Nachfrage. Und deshalb mache ich mir auch nicht so große Sorgen für gewisse Berufsbilder wie eben Buchhalter, aber auch Rechtsanwälte, Ökonomen und Entwickler. Denn ich glaube, letztlich bleibt auch für diese Leute dann mehr Budget übrig und die können einfach viel mehr machen oder eher schon tätig werden, als man das früher konnte. Und der Markt wird letztlich dadurch einfach besser mit Dienstleistungen und Produkten versorgt, als das vorher der Fall war. Und das sehe ich als große Chance.
Also Effizienzsteigerungen und Ressourcen werden umverlagert und repetitive Arbeiten werden zum Beispiel ausgemerzt sozusagen.
Genau.
Ja. Wunderbar. Was würdest du heute anders machen, wenn du jetzt mal zurückblickst auf deine unternehmerische Karriere? Gibt es irgendetwas, was du anders machen würdest?
Also es ist immer einfach, zurückzublicken und zu sagen, ich hätte jetzt alles anders gemacht oder ich habe es gut gemacht oder so. Aber ich glaube, also man macht ja oft seine eigenen Fähigkeiten und seine Erfahrungen für den Erfolg eigentlich als Match oder stellt das als Match entscheidend dar. Aber ich glaube, es gibt eben auch noch den Faktor des Glücks. Und ich hatte wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel Glück, muss ich sagen, in meiner Zeit als Unternehmer. Und natürlich, wenn man sich stark anstrengt, dann fällt einem das Glück vielleicht noch etwas eher zu. Aber also ich glaube auch, dass ich grundsätzlich vieles richtig gemacht habe. Und man lernt natürlich immer dazu. Und vielleicht hätte ich, also wenn ich jetzt zurückblicke, glaube ich gerade so im Bereich von Mitarbeitern, ich hätte mich vielleicht heute noch etwas schneller getrennt von Mitarbeitern, die nicht ganz optimal gepasst hätten. Das wäre vielleicht manchmal auch für die Mitarbeiter besser gewesen. Dann gibt es gewisse strategische Entscheidungen in der Geschäftsleitung oder auch im Verwaltungsrat, wo ich mich vielleicht heute stärker durchsetzen würde oder vor allem mich für Lösungen einsetzen würde, welche die Skalierbarkeit verbessern. Das haben wir vielleicht etwas vernachlässigt bei uns. Und die Geschäftsidee, ja, also die ganze Geschäftsidee von Run My Accounts, der digitalisierten Buchhaltung, war natürlich auch wahrscheinlich viel zu früh. Wir waren viel zu früh auf dem Markt und wenn du zu früh auf dem Markt bist mit einer solchen Geschäftsidee, das kann dich auch killen. Und wir waren wirklich ein paar Mal recht nahe dran an diesem Punkt. Und das war natürlich sehr, sehr anstrengend. Aber man weiß es halt nicht. Oder im Nachhinein ist man, wie gesagt, immer schlauer. Und gerade dieses Timing, das hat natürlich eben auch sehr viel mit Glück zu tun. Und dass man dann letztlich das auch durchhält und dann irgendwann verändert sich der Markt und dann ist man auch da. Ist auch cool, wenn man dann was prägen kann.
Absolut. Zum Abschluss, Tommy, noch eine Frage zur Selbstreflexion, wie du dich selber einschätzt. Was ist deiner Meinung nach deine Superpower, der Bereich, in dem du besser bist als andere?
Also ich glaube, ja, man kann... Ich glaube, meine Superpower ist auch ein Defizit. Also ich habe erkannt mit der Zeit, heute nennt man das ADS, also eine Aufmerksamkeitsstörung. Das wurde bei mir zwar nicht diagnostiziert, aber ich habe mit der Zeit herausgefunden, dass ich das wahrscheinlich habe. Und ich konnte mich so als Schüler überhaupt nicht konzentrieren. Also wenn es eine Pause gab im Unterricht oder einfach 20 Minuten, sorry, 20 Sekunden gerade nicht gefordert war, dann bin ich mit meinen Gedanken sofort abgeschweift und war auch durch das ein sehr, sehr schlechter Schüler in der Primarschule. Und erst in der Sekundarschule habe ich gelernt, mit diesem Defizit auch umzugehen und eben dieses ADS zu meinem Vorteil quasi zu nutzen. Und ich konnte, also was ich dann gelernt habe, ist, dass ich eben auch auf Dinge, die mich wirklich interessieren, eigentlich wie einen Hyperfokus setzen kann und mich dann ganz tief in diese Thematik eindenken kann und Dinge ganz lang verfolgen kann. Und das hat mir sicher auch bei Run My Account sehr stark geholfen, weil ich konnte mich wirklich voll und ganz auf die Entwicklung der Firma konzentrieren, mit sehr viel Ausdauer und Disziplin. Und so konnte ich wahrscheinlich meine vermeintliche Schwäche in eine Superpower verwandeln. Ich habe es dann eigentlich wirklich geschafft, mich während 13 Jahren voll und ganz auf die Entwicklung zu fokussieren, Tag und Nacht, fast nichts anderes zu denken, während dem Joggen, während dem Duschen, im Strandbad. Manchmal bin ich in der Nacht irgendwie aufgeschreckt und hatte eine Idee und dann musste ich aufstehen, die niederschreiben oder gleich umsetzen. Hat es auch gegeben. Und vielleicht auch gerade wegen diesem Fokus ist mir auch gelungen, wirklich so tief einzutauchen und die Dinge auch zu verändern, was in meinem Job auch sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich konnte dadurch also jeden Tag mit Motivation aus dem Bett steigen, im Wissen, dass ich vielleicht heute meine Vision noch etwas besser umsetzen kann. Und auch wenn es natürlich dann Erfolg gibt, ist es umso einfacher, auch dran zu bleiben und vielleicht dann diese Arbeitslast, die ich habe wirklich viel gearbeitet in meiner Zeit bei Run My Accounts, auch ohne Schaden zu überstehen.
Thomas Brendle, vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit all deinen zukünftigen Aktivitäten und freue mich schon auf das nächste Gespräch.
Danke dir.
Technologie.